Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 8. Mai von Pastor Axel Schlüter.
Ich wünsche uns offene Herzen für das, was Jesus uns ganz persönlich sagen möchte, durch seinen Heiligen Geist mitten hinein in unser Leben. Wie willkürlich ist die Gnade Gottes? Das ist das Thema heute Morgen. Und das ergibt sich aus unserem Bibeltext. Und deswegen wollen wir auch gleich uns den Bibeltext nach und nach anschauen. Matthäus 20 sind die Verse 1 bis 16. Und es ist das Gleichnis von den Arbeitern, die in den Weinberg geschickt werden. Viele von uns werden es kennen, auch nicht das erste Mal hören oder lesen. Da wollen wir nochmal einen intensiveren Blick drauf werfen. Die ersten 7 Verse in diesem Abschnitt, da geht es darum, wie die Arbeiter gefunden werden und beschäftigt werden. Das ist so der große erste Teil und dann kommt der große zweite Teil, wie sie dann bezahlt werden. Jesus sagte, ich lese uns die Verse 1 und 2 und wie so oft nach der Basisbibel, Jesus sagte, das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Er zog früh am Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Hier kriegen wir die wichtigsten Sachen am Anfang gesagt. Jesus erzählt ein Gleichnis, nämlich ein Gleichnis vom Himmelreich. Das Wort Himmelreich kommt im Matthäusevangelium vor, woanders heißt es dann Reich Gottes bei Lukas oder bei Markus oder im Johannesevangelium das ewige Leben. Und das ist so ein sehr umfassender Begriff. Und der Himmelreich gehört alles eigentlich, was Gott und Menschen ausmacht und das Miteinander. Das Himmelreich oder das Reich Gottes ist wie Gott selbst, wie er handelt. Also wenn man etwas wissen will, wie ist Gott eigentlich, wie geht er mit uns um? Oder man kann auch sagen, das Himmelreich ist in Jesus selbst Person geworden. In ihm können wir das erkennen, was das ausmacht, wie er handelt, wie er redet. Oder dann andersherum von uns Menschen her gesagt, das Himmelreich ist so, wie wir Gott erfahren können, wie er in unser Leben hineinspricht, wie wir in seine Gegenwart kommen können. Davon handelt das, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt oder vom Himmelreich verkündet. Darum geht es hier. Und dann sagt er hier, das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Diesen Grundbesitzer schauen wir uns gleich noch mal etwas genauer an. Es gibt hier eine Schwierigkeit in der Übersetzung. Man kann es so übersetzen, wie das in dieser Version gemacht wird, dass man sagt, das Reich Gottes ist wie dieser Grundbesitzer. Dann ist Gott sozusagen und alles, was mit ihm zu tun hat, so gleich diesem Grundbesitzer. Dann müssten wir uns den Grundbesitzer genauer ansehen. Ne, welchen Charakter hat der? Was ist das für ein Typ? Und so weiter. Dann wäre das so eine direkte Übertragung. Oder man übersetzt es, das Reich Gottes ist, wie dieser Grundbesitzer handelt. Und dann kommt alles, was der jetzt tut und sagt, kommt dann da ins Spiel. Also, Gott ist dann so wie die Eigenschaften oder die Vorhergehensweise des Grundbesitzers. So werden wir das auch gleich verstehen und die meisten Übersetzungen sind auch in dieser Weise getan. Denn dieser Grundbesitzer, das ist jetzt nicht so eine ganz einfache Figur. Das Wort, was dort für Grundbesitzer steht im Original, im griechischen Originaltext, ist Oikodespotes, das heißt eigentlich wortwörtlich übersetzt Hausdespot. Despot ist ja in unserer Sprache jetzt nicht unbedingt positiv. Ne, Despot ist ja sowas wie ein Tyrann oder ein Alleinherrscher, aber genauso ist das auch gemeint. Also damals war der Hausherr des Hauses jemand, der das Sagen hatte. Da gab es keine Demokratie oder irgendwas anderes, sondern da gab es den einen Hausherrn. Und das meint jetzt nicht nur im Einfamilienhäuschen so für sich, die kleine Familie, sondern das konnte das ganze Anwesen meinen oder hier einen richtigen landwirtschaftlichen Betrieb meinen. Das ist der Herr, das ist der Oberste, der das Sagen hat. Und so wird er hier bezeichnet. Und hier haben wir es mit einem Grundbesitzer zu tun. Man könnte sagen, wir haben es mit einem Arbeitgeber zu tun, der die unbeschränkte Macht hat, Menschen für sich auszunutzen. Dieses Wort Grundbesitzer, was Jesus hier braucht, das hat keinen guten Klang in den Ohren derer, die ihm zuhören. Jesus hat ja hier keinen Vortrag gehalten auf dem Managertreffen der Grundbesitzer damals in Jerusalem oder so, sondern er spricht zu den ganz einfachen Leuten, der Bevölkerung, die da ist. Und wir können uns das vielleicht so vorstellen, wenn er hier vom Grundbesitzer spricht, das wäre für uns übertragbar, wenn Jesus sagen würde, das Himmelreich ist wie ein russischer Oligarch, der eine Putzkraft für seine Yacht in Nizza sucht. So in etwa. So fühlen wir uns dann. Das ist das, was hier gesagt wird. Da haben wir das Gefühl, das hat nun gar nichts mit uns zu tun, zum einen. Und zum anderen, mit dem wollen wir uns nun wirklich nie identifizieren. Also das ist jetzt nicht nur so, dass es nicht unsere Welt ist, sondern es ist auch nicht positiv. Und das werden wir auch merken. Der Grundbesitzer, so wie der handelt, das ist zunächst ganz typisch, so wie man das kennt. Desto mehr ist die Spannung, die hier auftaucht. Und der soll etwas sagen, sein Handeln soll was sagen über das Reich Gottes. Jesus ist doch grundsätzlich auf der Seite der Armen, auf der Seite derer, die eben ausgenutzt und ausgebeutet werden und nicht zuerst auf der Seite der Reichen. Damals in Israel waren das vielleicht so 5% höchstens der Bevölkerung, die unter diesen Begriff fallen würde. Und der ganze Rest sind die, die hier gesucht werden, die Arbeiter. Also direkt eine Spannung, die sich hier auftut, als Jesus diesen ersten Satz schon sagt, da werden die Ersten schon ganz hellhörig sein und sagen, hallo, was will er uns denn jetzt erzählen? Ja, und dann erzählt er aus dem Leben gegriffen. Offensichtlich hat Jesus das oft genug mitgekriegt, beobachtet, vielleicht auch mal selber erlebt. Früh am Morgen zieht er jetzt los, um Arbeiter zu finden. Früh am Morgen, das ist 6 Uhr morgens. Damals wurde der Tag eingeteilt in drei Stunden Schritte ungefähr. Es geht immer von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Mal ist die Stunde länger, mal ist sie kürzer. Früh am Morgen ist 6 Uhr und wir werden dann noch im Laufe des Gleichnisses lernen, dass er dann noch um die 3., die 6., die 9. Stunde kommt, also um 9, 12 und 15 Uhr und dann erstaunlicherweise auch noch mal in der 11. Stunde. Also um 17 Uhr, eine Stunde vor Arbeitsschluss. Wenn die Sonne untergeht, dann ist Ende. Man hat nicht immer 12 Stunden gearbeitet. Das wäre auch damals zu viel gewesen. Aber wenn es Erntezeit ist, und das ist so hier der Hintergrund, es ist Erntezeit, da müssen alle ran, da muss es schnell gehen und da arbeitet man auch 12 Stunden. Da muss dann rangeklotzt werden und das ist so hier die Situation. Also dieser Grundbesitzer, dieser Arbeitgeber taucht früh am Morgen auf und er sucht Arbeiter für seinen Weinberg und will ihnen ein Silberstück geben. Arbeiter, damit sind Tagelöhner gemeint. Es sind keine Sklaven. Jetzt klingt das für uns vielleicht auf den ersten Blick, ach, das ist ja gut. Ne, Sklave ist ja so das Schlimmste, wo gibt. Ist auch eigentlich so, aber doch nicht so ganz. Sklaven waren ja damals der Besitz, eine Ressource. Da hat man Geld für ausgegeben, die haben einem was gekostet und die pflegt man auch entsprechend. Ist jetzt nicht schön, aber es ist so. Ne, man sieht zu, dass die nicht unnötig gefährdet werden, vielleicht bis auf manche, die in den Bergbau müssen oder so. Aber ansonsten Sklaven pflegt man, denn die waren teuer und dafür hat man mal Geld ausgegeben. Tagelöhner ist was ganz anderes. Tagelöhner gab es in rauen Massen damals. Es war eine sehr verarmte Gesellschaft. Und Tagelöhner, die arbeiten einen Tag für einen und dann ist man die auch wieder los. Was denen an dem Tag passiert ist, kann einem wirklich herzlich egal sein. Die schuften da für einen Tag, kriegen ihren Tagelohn und dann ab. Es gibt Texte, wo lateinische Schriftsteller solchen Grundbesitzern empfehlen, dass sie doch Tagelöhner auf gar keinen Fall 2 Tage hintereinander anstellen sollten. Denn dann könnte man ja eine Beziehung aufbauen. Und dann kriegt man auf einmal Schwierigkeiten, weil man die sozusagen als Menschen kennengelernt hat. Und Tagelöhner gibt's genug, also jeden Tag einen neuen. Das ist so der Hintergrund. Tagelöhner werden ausgebeutet ohne Ende, denn es gibt sie reichlich. Und die bekommen einen Denar, heißt das eigentlich, dieses Silberstück. Ich habe euch da mal einen mitgebracht von Augustus aus dieser Zeit. Jeder Kaiser ließ natürlich sich selbst da verewigen auf so einem Denar, so einem Silberstück. Das ist die Ernährung für einen Tag für eine Familie ungefähr. Also für einen Denar konnte man so viel Brote kaufen, dass man seine Familie damit ernähren konnte. Jetzt kriegt nicht jeder immer den vollen Lohn an einem Tag, manche nur einen halben Tag, werden wir gleich auch noch sehen. Also müssen alle ran, damit so eine Familie halbwegs überleben kann. Also Tagelöhner leben tatsächlich von Hand in den Mund. Also jeden Tag kriegen sie einen Denar und damit kommt man gerade so über die Runden. Das war auch relativ verbindlich, das muss man dazu sagen. Also darauf konnte man sich auch verlassen, dass dieser Denar gezahlt wurde. Das gehörte dazu. Also wer das nicht zahlt, der dürfte sehr schnell Schwierigkeiten bekommen. Jetzt können wir sagen, Gott sei Dank ist das bei uns nicht so. Lange ist es her, damals. Ganz so einfach ist selbst in Deutschland die Welt nicht. Tagelöhner gibt es auch bei uns. Man spricht vom Arbeiterstrich. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gehört habt. Es gibt in manchen Großstädten, Frankfurt oder auch in Bayern gibt es das durchaus auch, Orte, wo sich hauptsächlich aus Osteuropa Männer finden, die tatsächlich für einen Tag dann eingesammelt werden und Arbeit haben, natürlich weit unter Mindestlohn, und dann da schwarz angestellt werden. Also das gibt's auch noch in unserem Land nicht sehr viel. Und das ist auch gut so, dass wir eine Sozialgesetzgebung haben mit Mindestlohn und allem drum und dran. Das ist viel wert. Das ist Gold wert, was wir hier haben. Dass wir also sozialen Frieden haben. Männer, Frauen landen dann leider natürlich auch ganz viel in eine Prostitution, die in solche Situationen kommen. Also das ist auch eine Wirklichkeit unserer Welt. Damals war es aber normal. Da gab es keine Sozialversicherung oder irgendwas anderes, keine Krankenversicherung, sondern da lebte man von diesem einen Tag, Tag für Tag. Also, das ist die Situation. So wird uns hier dieser Situation vorgestellt. Alle sagen sich, kennen wir, und die Spannung ist groß. Das soll uns das jetzt über das Reich Gottes sagen? Na, jetzt sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Und tatsächlich, es geht weiter. Ich lese uns mal die nächsten Verse. Um die dritte Stunde ging er wieder los, der Grundbesitzer. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin, ebenso machte der Mann es um die sechste Stunde, dann wieder um die neunte Stunde. Also so alle drei Stunden. War auch normal. Man stellte früh am Morgen so viele Leute ein, dass es so halbwegs hinhaute, aber man wusste nicht ganz genau, wie weit sie kommen. Wenn man zu viel eingestellt hätte am Morgen, dann hat man nachher die ganzen Jungs da bezahlt und die Arbeit ist schon um, was weiß ich, 4 Uhr oder so fertig. Hat man umsonst bezahlt. Also ging man lieber später nochmal und hat nochmal Nachschub geholt, denn es gab ja genug. Da standen ja genug rum. Lieber noch ein paar andere, die dann nur einen halben Tag arbeiten, dann hat man wenigstens einen halben Denar gespart. Also typisches Verhalten dieser Arbeitgeber, dieser Grundbesitzer, die wir haben. Also das ist Hire and Fire in Reinkultur, was damals gelaufen ist. Man kann die Leute wirklich sich aussuchen für ein paar Stunden. Und selbst um die neunte Stunde nochmal für 3 Stunden, das war ein Viertel Denar davon. Wenn das alle mitbringen in der Familie, dann hat man vielleicht überlebt für den Tag. Aber jetzt wird schon noch ein bisschen eigenartig, denn Vers 6 und 7, um die 11. Stunde ging er noch einmal los. Wieder traf er einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, warum steht ihr den ganzen Tag untätig hier herum? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Also diese Frage, warum steht ihr den ganzen Tag untätig herum, ist eine richtige Arbeitgeberfrage. Also jeder kann sagen, ja, wie blöd ist die Frage denn? Weil uns langweilig ist, weil wir sonst nichts zu tun haben, als hier rumzustehen. Oder warum stehen wir hier wohl rum? Na, es ist so richtig so eine Frage, so von oben nach unten. Gut, ich gebe euch noch mal. Warum gehen die Arbeiten noch für eine Stunde? Das lohnt sich doch kaum dafür, dieses 12. Denar, wenn sie das überhaupt bekommen. Also wenn das so war, dann nur, damit man darauf spekuliert hat, vielleicht nimmt er einen noch am nächsten Tag. Also wenn ich heute Abend noch mal gut arbeite, dann merkt er sich das, dann bin ich vielleicht morgen bei denen, die ganz am Anfang dabei sind. Das wäre der einzige Grund, hier noch zu arbeiten und das noch mitzunehmen. Soweit jetzt der erste Teil dieses Gleichnisses. Wir lernen also diesen typischen Arbeitgeber kennen. Wir wissen und lernen, dass Jesus sehr scharf beobachtet und mitbekommen hat, wie es zugegangen ist damals. Und jetzt geht's weiter. Jetzt machen wir einen großen Sprung. Jetzt sind wir nämlich am Ende des Tages angekommen. Und jetzt kommt der zweite Teil seines Gleichnisses, nämlich, dass die Arbeiter ausbezahlt werden. Und das wird jetzt spannend. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Alle Zuhörer, die bisher noch gesagt hätten, ja, so kennen wir das, die werden hier das erste Mal, ja, Moment, eigentlich macht man es andersrum. Also, dass die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, geschuftet haben, dass die natürlich zuerst ihren Lohn bekommen. Dann können sie nach Hause gehen, duschen und Abendbrot essen und sonst was. Das macht man doch so rum. Und hier andersrum, was soll das denn? Also schon das erste Fragezeichen. Dann will ich uns jetzt zunächst mal den Rest dieses Textes lesen. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die 11. Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als Erste angefangen hatten, die sie dachten, bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie beschwerten sich. Die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet, aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Dieser letzte Satz gehört jetzt nicht mehr unmittelbar zum Gleichnis, sondern ist schon eine Deutung oder ein Hinweis, den Jesus uns hier am Ende des Gleichnisses gibt. Sozusagen sein erster Kommentar. Das sagt er in dem Gleichnis vorher auch schon. Das ist etwas, was ihm auf dem Herzen liegt, das deutlich zu machen. Und er sagt uns etwas ja hier über das Reich Gottes in diesem Gleichnis. Und Jesus macht uns deutlich, dass es im Reich Gottes so ganz anders zugeht als unter uns Menschen üblich. Also es dreht sich hier was auf den Kopf. Manches erscheint uns geradezu, ja manchmal sogar absurd, was im Reich Gottes geht. Normalerweise sind die Ersten. Davon lebt die gesamte Sportwelt, dass die als Erstes sind, die Ersten sind und die Medaillen bekommen. Oder wer sich anstrengt oder wer am lautesten hier schreit, der bekommt was. Und nicht die zum Schluss irgendwo sind, dass sie was davon haben. Aber im Reich Gottes ist es irgendwie auf den Kopf gestellt. Und das macht er uns in diesem Gleichnis deutlich. Wir sollen also etwas über das Reich Gottes lernen. Und dass es so ganz anders funktioniert, in Anführungszeichen gesagt, als wir das gewohnt sind in unserem Alltag. Also wollen wir mal eine Übertragung ins Heute versuchen. Das Erste, was hier mehr als ungewöhnlich ist, ist, dass alle Arbeiter, und zwar auch die, die nur diese eine Stunde in der lauen Abendsonne noch den Hof gekehrt haben, dass aus die den vollen Arbeitslohn bekommen, den ganzen Dinner bekommen. Da weiß jeder, wenn ein Arbeitgeber so handeln würde, dann wäre er aber sehr schnell pleite. Also das funktioniert nicht. Ne? Also nicht nur, weil er sich das nicht leisten kann, selbst wenn er ganz großzügig wäre, sondern wenn sich das rumbrechen würde, dann wäre früh am Morgen keiner da an diesem Platz und abends in der 11. Stunde um 17 Uhr würden sie sich alle drängeln. Ne, das würden wir doch alle gerne mitnehmen. Also so funktioniert Wirtschaft nicht und das ist uns auch völlig klar. Aber hier, es ist irgendwie anders. Also die Frage, die hier auftaucht, ist, wie geht es zu im Reich Gottes? Wie geht Gott mit uns Menschen um? Irgendwie anders, das merken wir mit. Ich würde es mal auf den Punkt bringen, aus Gottes Gnade bekommt jeder und jede den vollen Lohn. Das ist das Erste, was wir hier über das Reich Gottes lernen sollen. Also es geht nicht um Verdienst. Es geht nicht um das, was wir erarbeitet haben und dann dafür bezahlt werden, sondern es geht um Gottes Gnade. Stört es dich, dass ich so gnädig bin, sagt er hier irgendwann am Ende, dieser Grundbesitzer. Es geht um Gottes Gnade. Und Gott ist jedem gnädig und egal, wann jemand einsteigt, das ist das eine, zeitmäßig im Leben gesehen, egal, wann jemand einsteigt und auch ganz und gar egal, was er leisten oder was sie leisten kann. Es gibt da keinen unmittelbaren Zusammenhang. Gott rechnet offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob Gott rechnen kann, wahrscheinlich schon, aber er tut's nicht. Er rechnet nicht aus, du bist nur ein Zwölftel da gewesen, deswegen kriegst du auch nur ein Zwölftel des Lohns, sondern jede und jeder bekommt den vollen Lohn. Und das trifft für uns alle hier zu. Egal, wann wir in unserem Leben Jesus kennengelernt haben, mit ihm leben, ob das etwas ist, was unser ganzes Leben uns prägt oder ob es etwas ist, wo wir noch ganz auf dem Anfang, auf dem Weg sind, noch nicht genau wissen. Der Lohn ist für alle das Gleiche. Jetzt muss man natürlich fragen, was ist denn der Lohn hier? Also, na, wie ist das denn mit der Belohnung im Reich Gottes? Was bekommen wir denn da jetzt? Also, ein Denar wird's nicht sein. Bezahlung 4000 Punkte wahrscheinlich auch nicht. Also, was ist es denn nun, was wir so bekommen? Und da müssen wir jetzt aufpassen, wenn wir Gleichnisse auslegen. Es gibt eine Art, solche Gleichnisse auszulegen, die hat man später Allegorese genannt. Da nimmt man jeden dieser Punkte und überträgt ihn irgendwie. Dann würde man fragen, der Grundbesitzer steht für Gott. Was ist jetzt der Weinberg? Was ist der Denar? Was sind die Arbeiter? Dann gab es ja noch diesen Vorarbeiter. Was ist der denn? Was hat das zu sagen? Und dann würde man auch nach dem Lohn fragen. Was ist denn nun der Lohn? Wie viel groß ist der denn so? Aber Gleichnisauslegung funktioniert so nicht, dass man Stück für Stück irgendwas überträgt und dann versucht, daraus irgendwas zu schließen. Sondern es geht um das, was Jesus deutlich machen möchte. Und deswegen gibt es hier im Grunde so einen kleinen Zirkelschluss an dieser Stelle. Der Lohn im Reich Gottes ist das Reich Gottes selbst. Da bricht sich natürlich das Gleichnis, das funktioniert logisch nicht so ganz, aber so ist ein Gleichnis auch nicht gemeint. Also der Lohn ist das Reich Gottes selbst. Der Lohn ist, dass wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen, dass wir in der Gemeinschaft mit Gott sind. Das ist der Lohn, das ist das, was das Reich Gottes ausmacht. Wer sich auf Gott einlässt, wer durch Jesus Christus zu Gott findet, der bekommt den vollen Lohn, nämlich die Gemeinschaft in der Gegenwart Gottes, in dieser Welt und in die Ewigkeit hinein. Das ist der Lohn, der uns hier zugesagt wird. Und der ist völlig unabhängig von dem, was wir tun oder lassen oder einbringen können, wann wir einsteigen oder sonst was. Es geht hier darum, dass wir in Gottes Gegenwart kommen dürfen. Wir können es also vielleicht so zusammenfassen: Aus Gottes Gnade bekommt jede und jeder die volle Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was Jesus uns hier sagen will. So, das hören wir jetzt. Und da wir freundliche Menschen sind, freuen wir uns darüber. Aber da wir auch Menschen sind, fangen wir doch an zu rechnen. Und sagen uns, wie ist denn das jetzt? Also so einfach, so gleich, das ist ein bisschen schwierig. Also jetzt kommen wir zu der Frage, die uns am Anfang schon beschäftigt, aber ist die Gnade nicht etwas ungerecht, menschlich gesehen? Ist das wirklich, kann man das denn sagen, dass das wirklich so egal ist, was jeder tut oder lässt oder wann jemand mit Jesus lebt oder nicht? Und diese Frage ist jetzt nicht nur eine moderne Frage aus unserer Zeit, dass wir sagen würden, nur weil wir es nicht mehr gewohnt sind oder wie auch immer. Die Frage hat Jesus damals schon direkt mit drin gehabt in seinem Gleichnis. Er kennt uns Menschen und weiß, wie wir ticken. Und deswegen fragen die das da auch. Nämlich die Leute, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die fragen oder rechnen erstmal damit, bestimmt werden wir mehr bekommen. Also das ist ja völlig naheliegend. Ne? Wir Menschen können rechnen und sind da auch ganz fix im Kopf, was auszurechnen, wenn es zu unserem Vorteil ist. Und dann sind wir auf einmal da und sagen uns, hallo, die bekommen einen Denar und haben eine Stunde gearbeitet. Na, da wird doch ein bisschen mehr für uns drin sein. Das wird doch wohl sein. Ich bin jetzt schon mein Leben lang mit Jesus unterwegs und bringe mich ein vielleicht in seinem Reich, in der Gemeinde oder in irgendwelchen anderen Zusammenhängen und kümmere mich und tu. Da wird doch schon, also ein bisschen muss da schon was bei rumkommen. Also so ein bisschen mehr als so nur die reine Gnade. Und das ist so stark, dieser Gedanke unter uns und in uns, dass wir dann auch manchmal mit Gott hadern. Vielleicht schimpfen wir nicht, wie hier in diesem Gleichnis, über den Grundbesitzer, aber so innerlich schon, dass wir das sagen. Irgendwie ist das doch, so ganz fair ist es nicht. Also wir verstehen das vom Prinzip her, das schon. Also es ist nicht so, dass wir es dagegen hätten, auf gar keinen Fall. Wir haben das verstanden, wie das geht mit der Gnade, aber so ganz fair ist es doch nicht. Also dass die, die sich, ich sage es jetzt mal für uns als Gemeinde, für die, die sich in der Gemeinde einbringen und aktiv sind und mitmachen und sich kümmern und den zweiten und dritten Weg mitgehen, oder wir haben gerade was von einer großen großartigen oder großzügigen Kollekte gehört oder Spende gehört, die sich finanziell einbringen. Ja. Und unterm Strich alle das Gleiche. Gott, also das ist nicht so ganz fair. Also das sage ich mal so ehrlich. Ich weiß nicht, wie dir das da geht. Du bist vielleicht in deinem Herzen weiter gereift als ich, aber ich kenne diese Gedanken. Ich sage, so ganz fair ist es dann doch irgendwie nicht. Also so können wir das doch nicht machen. Woher kommt das eigentlich, dass wir das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, wenn wir nämlich was tun? Uns vergleichen. Das ist der Punkt an dieser Stelle. Dieser Mensch, der sich da beschwert, oder die mehrere, sagen, du hast sie genauso behandelt wie uns. Na, das ist so der Punkt. Also man sieht, man bekommt mit, was die anderen haben oder nicht haben oder können oder tun oder nicht tun. Und das nehme ich wahr. Ich vergleiche mich mit anderen und vergleiche mich mit dem, was die bekommen und was ich dann nicht bekomme oder wo ich zu kurz komme. Also dieses Vergleichen ist unser Grundproblem, nicht nur überhaupt, wie wir unterwegs sind, sondern auch in unserer Beziehung zu Gott und untereinander. Wie geht Gott mit anderen um? Was gibt er ihnen? Was schenkt er ihnen? Und was bekomme ich? Wo komme ich zu kurz? Oder vielleicht nicht genügend, obwohl andere doch so viel weniger tun oder so viel weniger einbringen und so weiter. Es ist nicht so ganz einfach, damit klarzukommen. Das macht Jesus hier deutlich. Also unsere Reaktion, wenn wir mit der Gnade Gottes zu tun bekommen, ist sehr menschlich verständlich. Das lernen wir hier. Und dann reagiert dieser Grundbesitzer mit diesem etwas harschen Satz. Überhaupt sein Umgang ist jetzt nicht übermäßig freundlich. Das muss man auch nochmal festhalten, wie er hier mit diesen Anfragen umgeht. Also er sagt nicht psychologisch wertvoll, ich verstehe dich gut und ich kann das nachvollziehen und so. Nee, er ist da ziemlich eindeutig in dem, was er sagt. So geht's nicht, denn kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will, oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? Ja, das ist eine klare Ansage. Gott kann doch tun, was er will und wie er mit jedem Menschen umgeht. Und damit kommen wir zu der Einstiegsfrage oder dem Thema dieser Predigt, was ich uns ja ganz am Anfang gesagt habe. Wie willkürlich ist die Gnade Gottes? Kann ich nicht machen, was ich will? Das klingt ja nicht nur nicht sehr freundlich, sondern das klingt sehr nach Willkür. Also wenn wir das so mitbekommen, dann erscheint uns Gottes Gnade doch ungerecht oder willkürlich zu sein. Das ist so wenig fassbar. Wir hätten es ja gerne ausgerechnet. Wir hätten es ja gerne etwas klarer, dass man weiß, woran man sich halten kann. Aber irgendwie ist das so wenig fassbar hier. Ist Gottes Gnade ungerecht? Ja, wenn wir mit Gerechtigkeit berechnen, meinen das, was wir so für richtig und falsch halten oder was wir so rechnen, dann ja. Aber ist sie willkürlich? Also willkürlich würde ja bedeuten, mal ja, mal nicht. Und keiner weiß, warum. Also der eine bekommt es, die andere nicht oder so. Und keiner weiß, wie kann ich es nachvollziehen? Worum geht's? Wo bin ich dran? Eine Willkür ist, ja, so wie wir das ganz viel überall mitkriegen, willkürlich werden Menschen irgendwo verhaftet, nur weil sie ihre Meinung sagen. So, und dann wird das Gesetz zurechtgedreht. Ist es das? Ist Gott so? Nein, das können wir sicher nicht sagen. Also Gott berechnet nicht, so würde ich das sagen, aber er ist in Anführungszeichen berechenbar. Also wir können uns auf ihn und seine Gnade verlassen. Woran liegt das? Dass diese Gnade Gottes, die, ich rede jetzt hier immer in Anführungszeichen, aus menschlicher Sicht ungerecht ist, weil sie eben nicht berechnet, aber warum ist sie trotzdem verlässlich? Ich möchte das jetzt einen kleinen Sprung machen in einen ganz anderen Bibeltext, nämlich in den ersten Johannesbrief, wo von der Liebe Gottes die Rede ist. wo von dem die Rede ist, was Gott ausmacht, was auch die Grundlage ist für seine Gnade, für die Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er mit uns Menschen umgeht. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, lesen wir in den Versen 8 bis 10, Gott ist Liebe. So ist Gottes Liebe bei uns sichtbar geworden. Gott sandte seinen einzigen Sohn in die Welt, damit wir durch ihn das wahre Leben bekommen. Die Liebe besteht nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat seinen Sohn gesandt. Der hat unsere Schuld auf sich genommen und uns so mit Gott versöhnt. Das ist die Grundlage für Gottes Gnade. Nicht Willkür, sondern Gottes Liebe. Er wendet sich jedem Menschen zu. Und das ist sichtbar geworden in Jesus Christus, in seinem Sohn. Durch ihn haben wir das wahre Leben bekommen. Durch ihn haben wir eben genau das Reich Gottes bekommen. Diesen Zugang zu Gott. Diese Freiheit, in die Gegenwart Gottes kommen zu können. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat uns mit Gott versöhnt. Oder wie es im 2. Korintherbrief heißt, Gott versöhnte uns mit sich selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist die Grundlage. Hier reden wir nicht von Willkür, dass Gott mal irgendwie jemand gnädig ist und mal nicht, sondern wir reden davon, dass wir uns auf Gottes Liebe verlassen können. Er wendet sich uns zu. Das ist so gesehen der volle Lohn, den jeder bekommt, egal wie und wann und wo. Wer auf diese Liebe Gottes antwortet, sich darauf einlässt, damit unterwegs ist, der kann das wissen. Egal, was ich einbringen konnte bisher, egal wie alt oder wie jung ich bin, das spielt alles keine Rolle, weil es um Liebe Gottes geht und nicht um unser Tun, nicht um unser Verdienst. Aber dabei bleibt das nicht stehen, auch jetzt hier im 1. Johannesbrief nicht. Daraus folgt noch etwas und diesen zweiten Teil, diese Folge will ich uns nicht vorenthalten. Was wächst aus dieser Liebe Gottes? 1. Johannes, Kapitel 4, die Verse 11 und 12 gehören noch dazu. Also Gott ist Liebe und geht so mit uns um und darin empfinden und erfahren wir seine Gnade. Aber was kommt dann? Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber wenn wir einander lieben, bleibt Gott mit uns verbunden, dann hat seine Liebe in uns ihr Ziel erreicht. Also diese Liebe Gottes, diese gnädige Zuwendung, die Gnade, in der wir zu Hause sind, hat Auswirkungen. Nämlich die sehr konkrete Auswirkung, dass das Miteinander dadurch beeinflusst, geprägt, gestaltet werden soll. Das Miteinander in der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Jesus-Nachfolgerinnen und Nachfolger und sicher auch darüber hinaus. Wenn das so stimmt, dass Gottes Gnade jedem zukommt, egal wann, wie, wo, ohne dass wir was dazu können, und das stimmt, dann können wir uns darauf einlassen. Und dazu möchte ich dich ermutigen, vielleicht das erste Mal oder immer wieder neu, dich auf diese Liebe Gottes einzulassen, die so, ja, die einfach da ist, weil es Gottes Wesen spiegelt. Und ich möchte uns einladen, so miteinander umzugehen. Also die Einladung, ganz simpel, öffne dich oder öffnen wir uns für die Liebe Gottes. Lassen wir unser Leben davon getragen sein und unser Miteinander davon geprägt sein, weil sie da ist. Weil wir da gar nichts zu können, das ist das Wichtige. Wir können da nichts dazu oder da weg tun. Das ist einfach so, dass Gott sich uns zuwendet, vorbehaltlos, uns vollen Lohn gibt und dann arbeiten wir mit im Reich Gottes. Nicht, weil wir etwas dafür bekommen, sondern weil uns die Liebe Gottes trägt. Dazu möchte ich dich und möchte ich uns herzlich ermutigen. Gott segne uns darin. Amen.